Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das ist der Grund, dass wir uns heute Morgen versammeln, weil wir neu deine Gnade empfangen wollen. Du hast uns in unserem Leben schon so viel erfahren lassen, und auch die letzten Tage haben wir deine Güte erlebt, in vielen großen und kleinen Erfahrungen. Und jetzt kommen wir in diesen Gottesdienst und bringen uns selbst mit allen Problemen und Schwierigkeiten, mit allen Sorgen, die uns bedrängen. Aber wir sind zusammengekommen, um dich anzubeten, um dich zu loben und zu preisen und um neu zu hören, was du aus unserem Leben wirken und machen willst. Gebrauche uns doch dazu, dass unser Leben etwas werde, dir zum Lobe, zu deiner Ehre. Und so wollen wir jetzt auch in der Stille all das sagen, was uns bekümmert. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir hören den Jugendchor.
Unser erstes Lied handelt etwas über den Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Der Refrain sagt dazu, es wird ein Tag der Freude sein, es wird ein Tag des Staunens sein. An diesem Tag gehen wir nach Haus, an diesem Tag werden wir ihn persönlich sehen, werden wir ihn erst richtig verstehen an diesem Tag.
Das tut sich jetzt besser, ist eingeschaltet.
Yeah.
Nun schlagen wir unseren Predigtext auf in Jesaja 43. Wir lesen von Vers 22 bis Vers 25. Den ausgelegten Bibeln, Seite 685. Jesaja 43, Vers 22 bis 25. Nicht, dass du mich gerufen hättest, Jakob, oder dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht, noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Ich habe dir nicht Arbeit gemacht mit Opfergaben, habe dich auch nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du nicht für Geld köstliches Gewürz gekauft, mich hast du mit dem Fett deiner Opfer nicht gelabt. Und jetzt kommt unser Predigtext. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Hör noch einmal den Jugendchor.
Kapernaum redete Jesus zu vielen Menschen. Er sprach zu ihnen über das Brot des Lebens, das Gott allen Menschen anbietet, die nach dem wahren, ewigen Leben hungern. Und die Leute fragten, was müssen wir dafür tun? Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Etliche der Zuhörer ärgerten sich über diesen Anspruch Jesu und sagten, wie kann er so etwas sagen? Aber Jesus ging noch weiter. Nur wer dieses Brot isst, wird wirklich leben. Dieses Bild Jesu erregte Anstoß. Und viele von denen, die bis dahin mit ihm gegangen waren, zogen sich zurück. Da fragte Jesus seine Jünger, und ihr, wollt ihr auch gehen?
Liebe Schwestern und Brüder, vor einiger Zeit, nach einem Vortrag in einer norddeutschen Großstadt, geht nachher ein Mann auf mich zu und stellt sich vor. Und da fällt mir wieder ein, das war ein alter Jugendbekannter. Den habe ich immer bewundert, weil er unheimlich viel Erfolg hatte. Er hat damals einen großen Wettbewerb gewonnen. Ich meine, es war ein bundesdeutscher Wettbewerb für junge Kaufleute. Er hat alle möglichen Förderungskurse bekommen, wurde früh Direktionsassistent und wurde Betriebsleiter damals in einer ganz aufstrebenden Firma. Und dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Und das war ein Hallo, dieses Begegnen wieder, wie einst in alten Tagen. Und dann frage ich ihn, wie geht's deiner Familie? Dann erzählt er von unheimlich großer Not, durch die sie hindurchgegangen sind. Er erzählt von Leid bei seinen Kindern. Ich sage, ja, wie geht es beruflich? Dann sagt er, ich habe seitdem eigentlich nur rückwärts gearbeitet. Und ich habe gar nichts Großes mehr vor. Und ich merke plötzlich, ich bin einem gebrochenen Menschen gegenüber. Da ist gar nichts mehr da von dem Schwung der Jugendjahre. Es ist wie, wenn das Leben einen Menschen zerbrochen hat. Und wie er mit mir spricht, da merke ich, seine Augen sind Tränen. Er spürt etwas, das er nicht mehr weiter weiß. Ich fühlte mich so furchtbar ratlos, was ich diesem Mann sagen soll. Was soll ich denn ihm zusprechen? Soll ich sagen, du musst dich eben nochmal bemühen, du musst dich nochmal anstrengen? Ein Scherbenhaufen des Lebens. Vielleicht sprechen wir nur manchmal nicht häufig genug über die Tiefen der Menschen, wenn wir nicht immer wieder an den Punkt kommen. Wie viele Leute um uns her sind längst an diesen Punkt gekommen, sie nicht mehr weiter wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, dass sie mit ihrer Ehe in einer Sackgasse sind, dass sie beruflich nicht mehr weiter wissen, dass sie nicht an morgen denken können, was ihre Gesundheit betrifft, dass sie Streit haben in den Familien hin und her und keiner weiß den Weg mehr. Und da soll uns groß werden, wie Gott tröstet und wie Gott Mut macht, ganz anders als wir reden. Das beobachten wir ja in all diesen Predigten, die wir dort aus dem Jesaja-Buch in diesen Sonntagen herausnehmen. Ich habe heute zwei Punkte. Der dritte Punkt wird das Abendmahl sein, wo es Ihnen Jesus selbst noch einmal zusprechen will. Der erste Punkt, nicht du. Jetzt müssen Sie noch einmal dieses Wort ansehen. Wie oft, dass Gott sagt, er rechtet mit den Leuten. Nicht du, du hast mich doch nicht gerufen. Du hast mir doch nicht Schafe des Brandopfers gebracht. Ich habe dich doch nicht bemüht mit Weihrauch. Mir hast du auch nichts gekauft. Für mich hast du doch nichts gemacht. Das ist ja wie eine kalte Dusche. Das ist doch an Gläubige gesprochen. Die Gläubigen hatten doch so viel für Gott getan. Und das tut uns immer wieder weh, wenn uns Gott so etwas durchstreicht und sagt, für mich hast du das alles nicht getan. Mich hast du nicht gerufen. Ja, sagen Sie mal, haben die nicht gebetet? Mich hast du nicht gerufen? In den Tiefen unserer Enttäuschung kommt Gott und macht die Enttäuschung perfekt. Und dem müssen Sie standhalten. Wir kommen dann so gern mit ein paar Lob- und Ermunterungsworten und richten Leute wieder auf und wollen sie hochpäppeln. In den Tiefen der Not kommt Gott und zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und sagt, du hast mir noch gar nichts gebracht. Aber Herr, ich habe doch schon so schön gebetet. Ich habe doch dir schon so treu gedient. Ich habe doch dir schon so große Opfer gebracht. Und Gott sagt, mir nicht. Das tut weh, wenn Gott das alles durchstreicht, was wir an Großem getan haben. Warum meint er das? Du hast aus der Tiefe deines Herzens noch nie zu mir geschrien. Du hast schon viele Gebete gesprochen. Aber mich hast du in der Tiefe deines Herzens noch nie gebraucht. Da deckt Gott etwas Furchtbares auf, dass man dem Namen nach Gott gehören kann, aber nicht mit dem Herzen. Dass man von ihm etwas will, aber ihn gar nicht ganz will. Und da sagt Gott dem Volk Israel, dass das als selbstverständlich nahm, mit ihm zu leben, ihm zu dienen. Mir hast du nicht gedient, mich hast du nicht gerufen, mir hast du keine Opfer gebracht. Ich habe das von dir gar nicht gewollt. Was ich wollte, war immer das Opfer deines Herzens und die ganze Hingabe deines Lebens. Jetzt muss ich noch mal daran erinnern, an diese Begegnung, die ich da hatte in dieser norddeutschen Großstadt. Wenn man so mit Menschen spricht, da denkt man immer wieder, ich darf doch nicht auch noch das harte Wort an einen Menschen richten. Und es gibt doch keine Ermutigung Gottes, ohne dass wir einmal ganz schonungslos wieder uns selbst sehen. Dass wir uns selbst sehen, das sind keine dunklen Schicksalsmächte, die uns da so beuteln und herumschlagen. Sondern das ist mein Leben, für das ich große Verantwortung trage. Und so vieles in meinem Leben, unter dem ich leide und seufze, ist meine eigene Schuld. Und Gott spricht auch in den Tiefen unserer Zusammenbrüche von Schuld. Und ich halte das nicht für gut, wenn wir heute meinen, wir könnten das ausklammern und dürfen das dem Menschen nicht mehr zumuten. Sonst gibt's keine Ermutigung und keinen Trost. Es ist ein Gift in uns, ein ganz langsam, aber verheerend wirkendes Gift, das unseren ganzen Leib und unsere Seele zersetzt. Und dieses Gift tragen wir von Kindesbeinen an uns, dieses Gift, das wir an uns selbst glauben und uns selbst gefallen. Und dieses Gift, das wirkt sofort auch im frommen Menschen. Kaum sind wir gläubig geworden, dann sagen wir, oh, wie schön mache ich das doch alles für Gott. Und wie treu diene ich ihm. Und wie groß ist meine Einsatzbereitschaft. Und wie lieb bin ich doch. Das ist ein Gift, das uns tötet, weil es uns von der Lebensquelle trennt. Gott sagt, nicht du, gar nie du. Und darum muss das mit Rumpf und Stiel in uns bekämpft werden. Das ist noch schwieriger als das Senfgas aus den persischen Verwundeten und unseren Kliniken rauszukriegen. Dieses unheimlich wirkende Gift der Selbstgefälligkeit, wo wir von uns eingenommen sind und sagen, ich bin doch ein ganz anständiger Christ und ich komme doch schon ganz weit. Und darum streicht das Gott durch und sagt, nein, nein, nein. Das hat dir der Teufel eingeredet und das ist nicht so. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Ich habe heute gemeint, wir sollten einfach das Abendmahl einmal zurückstellen. Wir sind ja nicht an die Formen gebunden, sondern das müssen wir vielleicht vorher vor dem Abendmahl noch klarstellen, wie das bei uns aussieht. Dass Gott seinen gläubigen Leuten sagt, nicht denen draußen in der Welt, nicht den Gottlosen, du hast mir fortwährend Schweiß und Mühe gemacht. Und das war nicht nur damals, wo Jesus gerungen hat im Garten Gethsemane, sondern die ganzen letzten Tage, wo wir unser eigenes Wesen gelebt haben, hat Gott gelitten und geseufzt. Das hat Gott kaum ertragen können, wie wir ohne ihn gelebt haben. Darum ist nichts damit getan, dass wir immer wieder auch als Christen anderen Menschen diese Ermunterung geben. Du musst noch mal packen. Richte dich auf. Rappel dich zusammen. Lassen Sie doch all diese Ermunterungen. Sondern wir wollen hier eine Schar sein, wo man sich nicht schämt, davon zu reden, ich war dem Herrn sehr viel untreu. Bis in diesen Tag hinein. Und ich habe dem Herrn täglich viel Not gemacht, Arbeit. Ich bin gar nicht der Christ, den gibt's gar nicht. Das gibt gar nicht diese Leute, die da so fröhlich Jesus nachfolgen, sondern es gibt Leute, die ihn sehr strapazieren, auch mit ihrer frommen Art. Und wir haben Gott viel in den Weg hineingelegt, was es ganz arg schwer macht. Und Gott sagt, nicht du, nicht du. Nicht du hast mir gedient, nicht du hast zu mir gerufen. Das ist gar nicht groß von dir. Dann kommt das Zweite. Nicht du war das Erste, das Zweite. Ich, ich. Und das ruft Gott noch einmal so hinein, wie man nur in einem Rechtsstreit rufen kann. Ich, ich, sagt Gott. Und er stellt das dagegen, gegen mein eigenes Tun. Er hält doch nichts von dieser äußerlichen Christlichkeit, sondern er sagt, ich, ganz ähnlich wie es Jesus gesagt hat, ihr habt mich nicht erwählt. Doch, doch, ich habe mich doch für dich entschieden, sagen wir. Nein, das war es nicht. Ich habe mich für dich entschieden. Das ist der tragende Grund, auf dem du allein leben kannst und was dich allein hält. Und dann spricht Gott dieses Wort so klar. Ich, ich tilge deine Sünden. Wir hatten gestern einen eindrucksvollen Vortrag von Alfred Burchardt, seinem Judenchristen in unserem Gemeindehaus drüben, wo er uns das ausführlich noch einmal dargelegt hat, wie das für Juden bis heute ist, dieses Wissen um die Sünde, dass selbst ihr verehrter Vater David so schuldig wurde vor Gott. Und es gibt eigentlich aus diesem Dilemma überhaupt keine Lösung. Da spricht Gott von einer Vergebung. Wie soll sie denn geschehen können? Und wenn Sie sich einmal überlegen, wie soll denn Vergebung überhaupt funktionieren können? Wie sollen denn die Dinge meines Lebens je in Ordnung gebracht werden können, die ich gar nicht mehr in Ordnung bringen kann? Die Menschen sind gestorben, an denen ich mich versündigt habe. Ich kann gar nicht mehr das in Ordnung bringen, weil es oft zu viel Unheil schon in Gang gesetzt hat. Wie soll denn das wirklich bewältigt und außer Kraft gesetzt werden können? Das geht doch gar nicht. Und dann rechtet Gott, ich tilge deine Missetaten, ich wisch das vom Tisch, ich tu das jetzt weg. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, eigentlich gibt's das nicht, Vergebung. Und wir müssen noch einmal in die ganze Tiefe unseres Wesens hinunterblicken, dass da gar nichts ist, was Gott gefallen kann, auch nicht in unserem Herzen und in unserer Seele. Da ist nichts, womit wir irgendetwas bei Gott gewonnen oder gefunden hätten. Und wenn heute in diesem Gottesdienst Menschen da sind, die in der Depression an sich selber verzweifeln, dann verkünde ich denen die ewig gültige Gnade Gottes. Um meinetwillen tilge ich deine Sünden, sagt Gott. Nicht um deinetwillen, um meinetwillen. Er hat das Recht dazu. Und das gebührt allein ihm in seiner Majestät, über Schulden das letzte Wort zu reden, weil sie vor ihm getan sind und von ihm nur gelöscht werden können. Und das, was er tut, ist vollkommen und ganz. Ich tilge deine Missetaten um meinetwillen. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Ich tu das jetzt weg, ganz heraus. Ich war vor ein paar Tagen mit einem jungen Mann im Auto gefahren, der mich mitnahm. Ein fröhlicher, junger Christ, seiner Familie. Dann fragte ich ihn so, es ist ja immer interessant, wenn man andere fragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann erzählt er, dass er als junger Mensch ganz im Rauschgift erlegen war. Man hört das ja so selten, wie diese Bindungen sind, eigentlich aus Neugier hineingegangen und drin verfallen. Und dann wurde er so schlimm, dass er in die Klinik kam. Er kam in psychotherapeutische Behandlung in der Klinik. Die Ärzte wollten die Ursache herausbringen und dann sagte er nur, das, was so viele junge Leute heute sagen, ich habe gar keine Zukunft. Ich kann nur leben, wenn ich spritze. Und die Ärzte sagten, dann können wir ihnen nichts mehr geben, wenn sie keine Zukunft haben. Er sagt, es war erschütternd, wie die mich allein gelassen haben. Die Ärzte sagten nur, sie machen höchstens noch ein Vierteljahr durch. Und dann erzählt er, wie das war, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen war in Frankfurt, wie eine Frau, eine Christin, die missioniert unter Rauschgiftsüchtigen. ihm das eine Wunder erzählt. Jesus macht frei und nimmt ein so zerstörtes und wertloses Leben an und tut dieses wunderbare, große Geschenk einer Neugeburt eines Lebens. Und er sagt, bei mir ist es merkwürdig gegangen, was bei wenig Fixern so geht. Ich konnte von heute auf morgen brechen. In der Kraft Jesu. Ich habe mein Leben ihm übergeben und ihr wisst gar nicht, was das für Christen ist. Das habt ihr nie erlebt. Wenn Jesus einem wieder den Raum gibt, dass man weiß, ich kann leben, da ist mir Zukunft geöffnet. Ich weiß, wohin mein Weg geht. Ich darf mich in seine Arme werfen und ich brauche nichts beschönigen an meiner Vergangenheit. Das ist alles ohne ihn gelebt. Ich tilge deine Missetaten. Und dass sie jetzt nicht bloß die einzelnen Schulden ihres Lebens da niederlegen, sondern ihr gesamtes zerbrochenes Leben, den ganzen Scherbenhaufen, bis in unsere Todesstunde hinein, ist das, was wir rühmen und was wir glauben und was wir erkennen. Er hat meine Sünden weggenommen. Ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Das ist eine Absichtserklärung Gottes. Ich will nie mehr dran denken, auch nicht am jüngsten Tag. Ich will nimmer dran denken. Er will dir in den nächsten Tagen keine Vorhaltungen mehr machen, nicht immer wieder den kleinen Stupser geben und sagen, naja, das ist ja bei dir die schwache Stelle. Er will nicht mehr dran denken. Er will machen, wie wenn es nie gewesen wäre. Er will alles so neu machen. Er will dich überschütten mit seinen Gaben und will einen neuen Menschen aus dir machen. Ich will, um meinetwillen, dieses um meinetwillen können Sie auch noch anders auslegen. Nicht nur, dass das der Grund ist der Vergebung, dass es um des Opfers Jesu willen allein möglich ist, weil er Schuld durchstreichen kann, weil er sein Blut dafür vergossen hat, aber auch ganz anders können Sie es auslegen. Das ist die Ehre Gottes, nicht wegen dir, sondern Gott will seinen Ruhm vor der Welt aufrichten und sein Ruhm, das sind nicht spießbürgerliche Christen, sondern sein Ruhm, da legt Gott seine Ehre rein in dieser Welt, sind solche gescheiterten Gestalten wie jener Fixer, der die Gnade Gottes rühmt. Und dann ist keiner jetzt in unserer Kirche, der nicht sagen muss, das ist meine Lebensgeschichte. Ich habe nicht zu Gott gerufen. Es war nicht mein Beten und war nicht mein Eifer. Und sogar nach meiner Bekehrung war es das nie. Sondern es war überwältigend, wie Jesus mir nachgelaufen ist und mich gesucht hat in seiner riesengroßen Treue. Und dann hat er mir seine große Vergebung so wichtig gemacht und weggewischt, alles weggewischt. Und wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann möchte ich seine Gnade rühmen, die ich erfahren habe, seine Güte an mir. Was sollen wir denn reden von allem anderen? Lass die anderen Moral predigen, lass die anderen predigen, wie man eine Welt neu gestaltet. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und die Kraft meines Lebens und die Ideen und die Pläne für mein Leben und das, was möglich ist, die beziehe ich nicht von mir, von ihm, nicht du, ich. Und ich wollte, dass sie es zu Hause auf den Zettel schreiben, an ihren Spiegel stecken und sagen, Gott spricht nicht du, ich. In ihrem Leben will er wirken und Größeres gibt's gar nicht mehr. Als dass Menschen sich ganz und völlig Jesus in die Arme werfen. Nicht du, sondern er. Amen. Und dann singen wir vom Lied 510 alle Verse von dem Lied Philipp Friedrich Hillers, die Sünden sind vergeben. Wir singen es wieder nach der ausgeglichenen Melodie.
Thank you.
Wir wollen uns erheben und mit unserer Liturgie zuerst in der Stille beten, ein jeder vor Gott den Herrn bringen, was wir gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken und in der Stille all das sagen, was jeden von uns besonders beschwert. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Ja. Euch geschehe, wie ihr glaubt, der allmächtige Gott hat sich euer erbarmt. Und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünde, die ihr vor Gott bekennt. Und weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander in seinem Namen die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock und wir sind die Reben. Erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir in dir sind. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Nun wollen wir uns erheben und dem Herrn Dank sagen, dem wir miteinander die Verse des 103. Psalmes beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir wollen dich preisen und rühmen, Herr, dass du über dem Scherbenhaufen unseres Lebens deine Gnade groß werden lässt und du deinen Ruhm vor der Welt sichtbar machst, indem du solche Leute erwählst und mit ihnen deine Geschichte machst. Wir wollen das hören und ergreifen, heute dich beim Wort nehmen, jetzt oder nie dir folgen. Und dann geh du mit uns hinein in die Aufgaben, die uns draußen erwarten. Und sei besonders auch bei denen, die so schwer geprüft sind, die gesundheitlich ganz am Rand stehen, seelisch erdrückt sind und die die Niederlagen ihres Lebens kaum verkraften können. Mach du in ihrem Leben deine Kraft und deinen Sieg so groß, dass sie fröhlich dich preisen und rühmen. Wir wollen an diesem Tag dich auch bitten für die Geschicke unseres Volkes. Du kannst auch diese Wahl benutzen, dass sie Gutes wirkt. Wir wollen dir danken für die Freiheit, in der wir leben und für alle, die sich zur Verfügung stellen, im politischen Raum Verantwortung zu tragen. Gib doch du, dass die Gnadenzeit über unserem Volk nicht abbricht, sondern dass Männer und Frauen auch ihren Dienst dort im öffentlichen Leben verstehen als Dienst vor dir und in der Verantwortung vor dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch das Lied 165, Im Frieden dein. Nächsten Sonntag haben wir die Missionsmatinee nach dem ersten Gottesdienst. Missionar Bieske, ein junger Missionar, kommt aus Costa Rica, ein ganz interessantes Land an der Grenze nach Nicaragua. Was dort in Mittelamerika an geistlichem Aufbruch geschieht, gehört zu den großen Dingen in unseren Tagen. Wir werden uns einiges da erzählen und zeigen. Ich will Sie einladen, diesen Sonntagmorgen freizumachen, auch beim Essen noch dabei zu sein. Die Wanderung, die im Notizenzettel steht, wird erst dann sein nach dem Essen, das wir gemeinsam haben. Am nächsten Sonntag sind auch die neuen Gemeindebriefe fertig. Wenn ich all die, die da helfen beim Austragen und Einladen in den Häusern, das ist eine geschickte Gelegenheit, mal wieder zu grüßen, möchte ich bitten, die Briefe mitzunehmen. Wenn Sie am Sonntag nicht da sein können, sind wir froh, wenn Sie schon am Samstag oder Freitagabend bei Herrn Rommel im Gemeindebüro abholen. Hinten liegen die Rundbriefe aus von Martina Bastian, die in Nairobi ist, aus unserer Gemeinde als Bibliothekarin, und von Frau Brinkmann. Eines ist ein gelber Zettel, das andere ist ein grüner. Schauen Sie sich da immer um und nehmen Sie das mit, was Sie interessiert. Wir haben heute nochmal einen ganzen Schwung von diesen Büchern da. Gott, das ist nicht fair. Ein Briefwechsel eines Missionars mit einem jungen Menschen. Können Menschen verloren gehen? Gibt's das wirklich? Gibt's Hölle? Also mich hat das Buch ganz neu ergriffen. dass wir die große Botschaft des Evangeliums nach unserem Gutdünken angepasst und verharmlost haben. Und ich wollte, dass über diesem Buch eine ganz neue Beschäftigung bei uns selbst kommt. Was müssen wir den Menschen sagen? Es geht hier nur um die biblischen Tatbestände. Und ob das deshalb außer Kraft gesetzt wird, weil ich es nicht schön finde. Wir müssen schauen, was in der Bibel steht. Also das liegt drüben am Büchertisch. Gott, das ist nicht fair von Dick Dowsett. Wir haben wieder die grünen Kärtchen, die ausgegangen waren für die neuen Freunde. Die begrüßen wir immer herzlich. Die neu in unserer Mitte sind, die oft hier nicht in unserem unmittelbaren Bezirk wohnen. Sie sind uns willkommen und wir freuen uns, wenn Sie bei uns sind. Nur hätten wir gerne auch Ihre Anschrift, damit man ein wenig Beziehungen aufnehmen kann. Füllen Sie doch dieses Kärtchen aus, damit Sie auch verwurzelter zu uns gehören. Unser Opfer heute ist für die Jugendarbeit in Soweto in Südafrika bestimmt. Den neuen Brief, den habe ich gestern erhalten von César Molebatsi, ist eindrucksvoll, was Sie wieder gemacht haben, an Mitarbeiterschulungen, an Freizeiten, an evangelistischen Einsätzen dort. Und es ist schön, wenn man so eine ganz praktische Arbeit unterstützen kann. Dafür ist alles heute bestimmt, was wir in die Opferbecken einlegen. Und nun, bestattet wurden in der vergangenen Woche Herbert Walkoch, Taxiunternehmer, 58 Jahre, Dannigerstraße 27a. Emma Jakob, Kontoristin, 78 Jahre, Hohenheimer Straße 72. Karl Hörmann, Revisionsinspektor, außer Dienst, 68 Jahre, Feingen, Wolfmadenstraße 25. Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.